Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Willkommen und hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Was glauben Sie, lassen sich Konflikte über Social-Media-Kanäle lösen, über WhatsApp und Co. konstruktiv streiten? Geht das? Zwinker-Smiley? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das wollen wir heute herausfinden und wir gehen mit Ihnen wieder auf Streifzüge durch das Leben. So werden wir von Menschen erfahren, die dringend mit einem Plastikflamingo ins Gespräch kommen wollen. Und es wird viel um enorme Herausforderungen gehen. Wir begleiten beispielsweise Stefan, der sich als junger Mensch eine Aufgabe stellt, die ihn an die Grenzen seiner körperlichen und mentalen Möglichkeiten bringt. Er möchte einmal um die gesamte Welt und die ganze Strecke per Anhalter zurücklegen.
Meine Idee dahinter war schon, dass ich mir was schaffe, wo die Leute sich an mich erinnern. Oder anders gesagt, einen großen Tramp-Trip zu machen, den so noch nie jemand gemacht hat.
Das ein kleiner Ausschnitt nur aus der langen Geschichte von heute. Sie ist jemand, die extrem neugierig ist. Eine Person, die offensichtlich ganz gut mit Extremen zurechtkommt. Und ich habe den Verdacht, sie sucht sie vielleicht auch manchmal so ein bisschen. Auch jemand, der sehr aktiv ins Leben hinein geht, sich vieles genauso baut, wie es selber gefällt. Vielleicht auch abseits der eingetretenen Pfade. Hallo Caro, meine Plus Eins heute.
Hallo, es freut mich hier zu sein.
Habe ich so ein bisschen recht?
Ja, das könnte durchaus hinkommen, ja.
Du bist Ärztin. Vielleicht erstmal zur Einordnung. Wir kennen uns durch einen gemeinsamen Bekannten. Wir sehen uns sehr unregelmäßig. Aber es gibt eine Begegnung, die ich sehr in Erinnerung habe. Und zwar, wir trafen uns auf einem Musikfestival in Polen. Und du stelltest mir vor, das ist Rüdiger. Wer war Rüdiger?
Rüdiger, ein ganz, ganz besonderes Wesen, würde ich sagen, war mein Festival-Flamingo, den ich mit Freude mit mir getragen habe. Man hat ja auf Festivals manchmal so kleine Accessoires, mit denen man tanzen geht. Und ich hatte ihn mir an so Luftballons oben gehangen mit Leuchtstoffen drin und bin damit übers Festival gezogen. Und ja.
Rüdiger, rosa Flamingo mit Hut, ne? Im Grunde genommen Luftballon.
Ohne Hut.
Hab ich falsch schnell erinnert. Und du hattest Rüdiger adoptiert von einer Freundin, so war das doch. Oder die hatte den eigentlich dabei?
Ja, das stimmt. Eigentlich hatte ihn Tanja dabei.
Und Rüdiger war wie ein Türöffner. Menschen blieben stehen und suchten das Gespräch. Irgendwie bist du ständig mit Leuten in Kontakt gekommen.
Ja, das war tatsächlich so vielleicht so ein bisschen wie auf einem Spielplatz, wenn man mit Kindern oder Hunden unterwegs ist, so dass ich häufig erst angesprochen wurde. Oh, das ist aber ein schöner Flamingo. Schau mal, ich habe auch was dabei bei mir. Ich habe Wolken und Schafe. Vielleicht können die sich ja anfreunden und zusammen tanzen. Das waren eigentlich so die Begegnungen. Und dann habe ich auch ein kleines Mädchen getroffen. Das fand ich sehr schön. Es war schon langsam dunkel werdend und es kam mir so ein bisschen vor wie bei dem Film E.T., der Außerirdische, der dann irgendwann seinen Finger so nach oben reckt und die Fingerspitze leuchtet. Und so wie hat das kleine Mädchen irgendwie vor mir gestanden und mit dem Finger auf Rüdiger gezeigt und gesagt, der ist aber schön. Und irgendwie, das hat mich total fasziniert und hat dem Festival nochmal so eine ganz andere Dynamik gegeben.
Man muss sagen, auf so Festivals sind Leute schräg drauf. Es gibt laute Musik, die Menschen sind verkleidet, viele Farben, die Sonne knallt. Manche bringen sich in Stimmung mit Alkohol oder anderen Dingen. Letzteres ist überhaupt nicht dein Fall, aber du hattest einen wahnsinnigen Spaß, mit diesem Flamingo über dieses Festival zu tingeln. Und ich glaube, ich habe dich kein einziges Mal unter den Flamingo gesehen. Was reizt dich daran so? Dass alle mit dir in Kontakt treten dann? Oder?
Ich weiß nicht, für mich war es tatsächlich auch so ein bisschen, um so ein bisschen meine Sphäre zu schaffen. Ne? Das hat mich in so eine ganz andere Dimension, eine andere Welt gebeamt, in der ich irgendwie gemeinsam mit Rüdiger diese Welt des Tanzens und des Menschenkennenlernens und einfach eine wunderschöne Zeit zu haben, entdeckt habe. Und deswegen gehörte er für mich auch total dazu. Das war gar nicht denkbar, dass ich dann alleine weiterziehe, sondern das war so ein Team beim Tanzen.
Man hat ja auch wirklich lustige, spannende Begegnungen auf diesen Festivals. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, nennen wir ihn mal Flitzi, sein echter Name, Rufname ist nicht ganz weit weg entfernt. Der taucht immer mitten in der Nacht und völlig unvorhergesagt irgendwo auf, überlegt sich spontan noch zu kommen. 4 Uhr morgens, Flitzi tritt aus dem Wald. Und das sind ja einfach so, das ist ja so ein Geist von Freiheit, der da irgendwie so über das ganze Gelände sich bewegt. Wobei man dazu mal sagen muss, Flitzi ist im wahren Leben Rechtsanwalt. Er tanzt einfach wahnsinnig gerne. Ja. Und du bist im wahren Leben Ärztin und hast wahrscheinlich auch eigentlich einen sehr ernsthaften Alltag.
Ja, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle, ne? Dass man es schön findet, auch mal in andere Dimensionen zu kommen, eben mal nicht ganz ernsthaft immer sein zu müssen, sondern sich auch so ein kleines bisschen fallen lassen zu können, gemeinsam einfach nur lachen, Spaß zu haben und Dinge auch zu vergessen, die vielleicht im Alltag passieren. Und mit besagtem Flitzi ist es tatsächlich immer wirklich faszinierend. Man tanzt mit 8000 Menschen und auf einmal steht er vor einem, guckt einen an mit einem großen Lächeln im Gesicht und sagt, hi Caro, na wie geht's? Also so völlig banal.
Und er erscheint immer irgendwo und er verschwindet aber auch genauso schnell wieder. Ja. Und im Zweifelsfall schläft er irgendwo im Wald und zieht dann weiter, einfach so, wie es gerade sozusagen ihm passiert.
Absolut.
Wir werden noch ausführlicher vielleicht über diesen ernsthafteren Teil deines Lebens sprechen. Du arbeitest als Neurologin in einer Intensivstation in einem Berliner Krankenhaus. Mhm. Deine Arbeit bedeutet dir wirklich sehr viel, machst du sehr leidenschaftlich, aber du machst auch andere Dinge, die herausfordernd sind, sehr leidenschaftlich. Und ich würde gerne mit dir heute bei Plus Eins ja, ein bisschen mehr darüber herausfinden, wie du mit diesen Herausforderungen auch umgehst. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass du da bist heute. Caro, sind wir eigentlich jetzt Freunde oder Bekannte? Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, von der Taktung her muss man sagen, wir sind Bekannte. Gefühl könnte man auch sagen, wir sind Freunde, Freundin.
Ja, wir sind Bekanntfreunde vielleicht. Ich weiß es nicht. Gibt es da so eine Mischung? Ich weiß auch gar nicht, ob es da eine offizielle Definition gibt. Es ist wahrscheinlich so eine Gefühlssache.
Ja. Nur um mal so ein Bild von deiner Arbeit zu haben, wie viel Prozent von den Leuten, die deine Patienten sind, die du mitbetreust, werden künstlich beatmet oder beim Atmen unterstützt, sind bei Bewusstsein? Vielleicht kannst du das mal so grob umreißen.
Das variiert stark, muss ich sagen, aber es sind schon große Teile der Patienten sind nicht bei vollem Bewusstsein zumindest. Man unterscheidet ja so ein bisschen dann Bewusstseinsstörung quasi nach quantitativ und qualitativ. Das heißt, Menschen, die verwirrt sind, nicht so wie sonst und wesensverändert oder Menschen, die einfach wach oder weniger wach schlafen, komatös sind sozusagen. Und es sind schon auf unserer Intensivstation sehr, sehr viele Patienten tatsächlich auch in einem, naja, sogenannten künstlichen Koma und auch beatmet. Das sind schon eher der höhere Prozentsatz. Wenn du es in Prozenten wissen willst, das variiert, wie gesagt, aber das sind teilweise schon 80%.
Mhm. Ja. Das ist ja schon auch ein wirklich extremer Tätigkeitsbereich. Du hast das mal so eindrucksvoll formuliert. Das ist, wie war das, die letzte medizinische Versorgung, letzte Stufe der medizinischen Versorgung, Intensivmedizin? Danach geht es nicht mehr um Heilung, sondern danach geht es um das Mildern von Zuständen.
Ja, genau. Also es ist ja schon so ein bisschen so, wenn man sich nicht gut fühlt, geht man zum Hausarzt. Ne? Wenn es dann schlechter wird, dann wird man in die Klinik eingewiesen auf eine Normalstation. Und wenn es dann noch schlechter wird, dann kommt man auf die intensivmedizinische Versorgungsebene. Und das ist dann quasi so die Strecke, wo man wirklich die maximal mögliche Therapie durchführt und entweder es schafft, dem Menschen ausreichend zu helfen, um ihn anschließend wieder in die Ebene zurückzuführen, auf die Normalstation zum Beispiel oder eine Reha-Klinik, oder es eben leider nicht schafft, was ja leider auch häufig vorkommt, ne? Dass dann der Mensch dann verstirbt.
Und wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Also ich stelle mir das jetzt, du bist jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, Anfang 30, ja?
Ja. Ja. Vielleicht eher Mitte, aber...
Auf jeden Fall so die Hausnummer ungefähr. Und du warst ja aber vielleicht vor 10 Jahren auch einfach mal eine Medizinstudentin mit sehr viel Interesse an diesem Fach und gehst dann sozusagen raus in diese Welt, wo es den Leuten mitunter wirklich extrem schlecht geht. Wie wächst man in diese Rolle rein, dazustehen und zu sagen, ich glaube, sie brauchen dieses Medikament in dieser Dosis?
Ja, ich glaube tatsächlich, wie du es gesagt hast, man wächst da rein. Ne? Ganz am Anfang war das Gefühl sicherlich eher noch, oh Gott, ich mache ganz, ganz viel falsch und das ist ganz schwierig alles. Und im Verlauf lernt man das. Man lernt, Dinge einzuschätzen, man bekommt auch ein Gefühl dafür. Es gibt natürlich ganz klare Leitlinien auch für verschiedene Fächer, wo man also genau weiß, wenn ich mit diesem Krankheitsbild zu tun habe, ist in der Leitlinie vorgegeben, diese Medikamente in dieser Dosis gibt man. Danach kann man sich natürlich und sollte man sich auch richten und dann kommt auch viel Erfahrung dazu und man hat natürlich im Krankenhaus immer noch die Option, dass man supervidierende, erfahrenere Ärzte auch dabei hat, ne? Oberärzte oder ähnliches, wo man dann auch nochmal in einen Austausch treten kann und sich besprechen kann, wenn auch Situationen komplexer werden und sich nicht mehr anhand von Leitlinien lösen lassen.
Ja, ist, glaube ich, nur so eine komische Position, weil auch in der Bevölkerung werden Ärzte ja immer als was ganz Besonderes wahrgenommen. Weiß ich selber, als Zivildienstleistender war ich mit einem weißen Kittel unterwegs, habe eigentlich nur Betten geschoben, aber ich war dann Herr Doktor und die siehst, wie die Leute einen dann angucken, wie die erwarten, dass man die Lösung weiß. Mhm. Das ist ja schon auch so ein Ding. Ist da nicht der Pendel irgendwann, dass man von diesem Unsichersein, aber angeleitet, dann auch in so eine Form von vielleicht auch Überschätzung des eigenen, der eigenen Position rutscht? Oder ist das nicht immer so ein komisches Spiel zwischen Wissen, Nicht-Wissen, ich kann's nicht, gibt ja auch Rückschläge.
Total, total. Da gab es immer mal, ich weiß nicht, von wem es kommt initial, ehrlich gesagt, aber bei uns so ein bisschen so eine Graduierung, dass man am Anfang quasi in der berechtigten Unsicherheit sich befindet, wenn man noch ganz klarer Berufsanfänger ist. Wenn man dann das Gefühl hat, gerade am Anfang ist die Lernkurve ja immer sehr steil, kommt man dann in die unberechtigte Sicherheit, dann hat man vielleicht das Gefühl, Mensch, jetzt läuft es, ne? Jetzt ist alles super.
Dem verschreibe ich mal richtig was.
Genau, jetzt geht's los, jetzt habe ich die vollen Durchblick, dann merkt man, oh nee, ist doch nicht so, kommt irgendein kleiner Rückschlag, dann kommt man in die unberechtigte Unsicherheit, also man hat eigentlich schon deutlich mehr Erfahrung, aber fühlt sich wieder ganz klein und denkt, oh Gott, nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt kann ich gar nichts mehr. Und irgendwann, das ist dann ein recht langer Prozess, mit viel Erfahrung kommt man dann vielleicht irgendwann auch dahin, dass man die berechtigte Sicherheit hat. Das ist auch ein bisschen Typsache, ne? Es gibt Menschen, die sind ein bisschen überzeugter von sich und selbstbewusster, andere sind eher vorsichtiger und gehen Dinge mit mehr Sicherheitsstrukturen ringsherum an. Das ist sicherlich individuell auch sehr verschieden.
Und wo bist du gerade?
Wo ich gerade bin,
ja.
Oh, ich bin vielleicht so in der so einer Mittelstufe zwischen den letzten beiden. Ne? Ich arbeite jetzt schon seit 9 Jahren, so dass ich durchaus auch schon viele Erfahrungen machen konnte, aber auch mit dessen vollkommen Bewusstsein, dass es noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich noch nicht weiß und kann, aber inzwischen besser mit Dingen umgehen kann, die vielleicht nicht sofort klar sind und einfach mir besser zu helfen weiß. Eben mit Recherche, Literaturrecherche, mit Kollegendiskussionen, dass Situationen, die auch initial erstmal nicht sofort lösbar erscheinen, dann doch im Verlauf gemeinsam mit anderen Kollegen zusammen oder eben Recherche dann doch handelbar werden.
Und wie geht ihr mit eurer eigenen menschlichen Seite um, also mit dieser Fehlbarkeit, die wir alle haben? Jeder kennt das Gefühl, man sitzt zu Hause oder man sitzt im Kino, auf einmal durchzuckt einen wie ein Blitz, so, oh Gott, bei der Arbeit wollte ich noch das machen. Wenn du im Kino sitzt und du denkst so, oh Gott, ich wollte Herrn Schmidt doch noch vor der OP den Gerinnungshemmer geben, ja, habe ich vergessen. Das ist ja eigentlich nicht so gut. Also das sage ich jetzt so flapsig, aber wie handelt man das?
Anrufen und Bescheid sagen. Also
passiert.
Tatsächlich.
Passiert einfach.
Klar, das passiert. Also tatsächlich ist das am Anfang eher häufiger, ne, dass man nach Hause geht und dann noch 1000 Dinge einem einfallen, die man noch lösen wollte und machen wollte. Dann hat man, also ganz am Anfang habe ich ganz, ganz oft nach der Arbeit nochmal angerufen und gesagt, oh Mensch, das habe ich vergessen, daran wollte ich noch denken und habt ihr das gemacht? Meistens war es dann doch schon geschehen, ich hatte es nur nicht mehr sicher auf dem Schirm. Inzwischen ist das seltener geworden, weil man tatsächlich ein bisschen besseren Überblick hat, ne? Dass man irgendwie wirklich, wenn man von Arbeit geht, nochmal strukturiert durchgeht, habe ich jetzt alles gemacht, ist alles erledigt und habe ich dem Kollegen, der folgt und die Patienten übernimmt, eine anständige Übergabe gemacht, sodass das deutlich weniger wird. Aber klar, so eine Situation gibt es auch.
Auf diesem Weg, den du gegangen bist, gab es da Patientinnen oder einen Patienten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Viele, ehrlich gesagt. Es sind ganz, ganz viele Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Für mich persönlich sehr bedeutsam war relativ am Anfang meiner Arbeit ein Kontakt zu einer Patientin. Da habe ich noch auf einer Schlaganfallstation gearbeitet. Eine junge Frau, die einen sehr schweren Schlaganfall hatte, wo eine Seite komplett gelähmt war und sie auch nicht mehr sprechen und Sprache nicht mehr verstehen konnte. Und das war eine ganz junge Frau, die gerade vor 9 Monaten ein Kind bekommen hat und mal wieder irgendwie mit was trinken gegangen ist, ein Glas Wein, und dann wurden die Symptome am Anfang gar nicht so richtig zugeordnet. Ne? Wenn man so ein bisschen undeutlich spricht, das kann ja auch mal sein, wenn man Alkohol trinkt, und das ist dann ganz schwer auch durch zuzuordnen. Und im Verlauf sind die Beschwerden aber schlimmer geworden und dann ist sie zu uns gekommen und wir mussten dann auch die Milch abpumpen, weil sie noch beim Stillen war, teilweise, also viel abgepumpt hatte schon. Und ich fand das für mich damals ganz, ganz erschreckend, ne? Weil das ist, wenn sonst hat man im Schlaganfallgeschäft ja häufig ältere Menschen und nun war da so eine unter 30-Jährige und das hat mir persönlich...
Eigentlich so alt wie du damals.
Genau, das hat mir persönlich damals auch wahnsinnig vor Augen geführt, wie schnell Dinge passieren können, wie schnell Dinge sich verändern können und wie wichtig das auch ist, dass man wirklich tatsächlich in seinem Leben Sachen, die einem ernst sind und die einen irgendwie emotional auch berühren und einem wichtig sind, dass man die tatsächlich macht und dass dieses oft ja so der pauschal dahingesagte, das mache ich später und irgendwie kümmere ich mich später drum, erstmal muss ich jetzt meine Karriere vorantreiben, dass das nicht immer funktionieren kann. Und mir ging das echt, muss ich sagen, sehr nah. Das fand ich schwierig.
Und das erklärt auch so ein bisschen deine Haltung. Du bist ja jemand, 48 Stunden frei, ich springe in den Zug und dann bin ich in Südfrankreich oder sowas. Ne?
Ja, absolut.
Egal, wie lange ich da fahre oder so. Treibst auch sehr intensiv Sport. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ja moin, ich bin Thorsten, ich lebe in York, südlich von Hamburg und bin zurzeit gerade mit meiner Segeljacht Joss in den westschwedischen Skären unterwegs. Wir machen hier gerade eine 5-monatige Auszeit als Familie mit meiner Frau Christine, mit meinen Kindern Arvid, Joris, die 10 und 8 Jahre alt sind, und Astrid. Eigentlich wollte ich mit meiner 5-jährigen Tochter Astrid alleine reisen, aber durch Corona hat es sich so ergeben, dass meine Frau Christine auch mit kann. Und als wir dann die Reise planten, haben wir mit der Unterstützung der Grundschule das so hinbekommen, dass aus dem Homeschooling ein Boat-Schooling für die Kinder gemacht werden konnte. Ja, und das hat es möglich gemacht, dass wir gemeinsam reisen konnten. Und was habt ihr bisher gelernt auf der Reise? Joris?
Den Fenderknoten.
Arvid?
Die Klampe zu belegen.
Und Astrid?
Steuern.
Das Schiff steuern?
Ja.
Ah.
Plus 1. Die Antwort.
An schwierigen Fragen mangelt es im Leben ja nicht unbedingt. Wir sind hier bei Plus 1 regelmäßig auf der Suche nach guten Antworten auf Sie. Caro, du hast schon gesehen, wir haben Besuch bekommen im Nachbarstudio. Tillmann Ben sitzt da. Hallo.
Hallo, Herr Dräger.
Sie sind Mediator. Mediatoren begleiten Lösungsprozesse bei Konflikten. Die Frage, die uns beschäftigt heute, ist: Kann man Konflikte gut über Messenger-Dienste wie Signal, Telegram oder WhatsApp austragen? Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. In einer der letzten Sendungen hatte der Autor und Produzent Ralf Husmann, der hier auch bei Die Antwort regelmäßig Antworten liefert, das Thema angesprochen. Er glaubt und gehe davon aus, dass es nicht möglich wäre, auf diesem Weg Konflikte zu lösen. Und er glaubt auch, dass junge Leute daher heute kaum noch streiten können. So, diese Meinung nehmen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Was aber meinen Sie, Herr Bem?
Kann ich nur recht geben. Ja, ich finde auch, man kann Konflikte nicht über Messenger-Dienste, egal jetzt welcher, lösen. Dem Zweiten wisse ich jetzt gar nicht so, ob jetzt deshalb Jugendliche jetzt nicht so gut streiten können.
Lassen wir mal außen vor an der Stelle.
Warum? Erwachsene können es auch nicht.
Warum?
Also wie selten.
Warum glauben Sie es denn, dass das nicht gut funktioniert?
Das hat mehrere Gründe. Erstens fehlt mir mein Gegenüber. Also unser Hauptteil der Sprache oder unserer Kommunikation macht die Körpersprache aus. Also Albert Mehrabian hat mal herausgefunden, dass wir in der Kommunikation 55% körpersprachlich miteinander kommunizieren. Dann kommen noch 38% Stimme dazu und lediglich 7% sind dann Worte und Inhalte. So, wenn ich jetzt über einen Messenger mache, lasse ich 93% weg. Ne? Und bewege mich nur noch auf diesen 7% der Kommunikation.
Okay, aber kann es nicht auch Vorteile haben, dass man Auseinandersetzungen auf diese Ebene hin verlagert? Also zum Beispiel kann man ja sagen, man kann die Auseinandersetzung strukturieren. Man kann sich Pausen nehmen. Das ist ja vielleicht, wenn die Seite gegenüber einen eher überfährt, vielleicht auch eine dankbare Sache, dass man sich Zeit nimmt.
Ja, Pausen in Konflikten sind gut, nur wenn ich das schriftlich mache, ich weiß nicht, also ich schicke meine Nachricht ab, so, warum kriege ich jetzt keine Antwort? So, hat er es nicht gesehen, will er es nicht sehen, will er jetzt nicht antworten, bla bla.
Ist was wichtiger als ich.
Genau, ist was wichtiger als ich. Und so, ich merke dann schon so, geht schon los, ne? Geht schon wieder los, mein Pegel steigt schon wieder an und denke so, was ist jetzt, ne? So, und dann Stunden später kommt dann die Antwort, dann auch noch anders, als ich erwartet habe. Also ich schicke irgendwas hin und denke mir so in meinem eigenen Kopf, ich will die Antwort haben, ne? So, dann kriege ich aber eine ganz andere Antwort. So, lasse ich dann auch wieder warten? Wie lange wartet man? In Konflikten face-to-face würde ich sagen, ja, da sind Pausen gut, ne? Einfach mal das Gesagte durch den Kopf gehen lassen und dann antworten. Aber bei Messenger finde ich es sehr schwierig.
Caro, hast du da Erfahrungen, Konflikte, Streits per WhatsApp und Co.?
Ja, man kann ja super streiten per WhatsApp. Ich denke auch, dass das hauptsächlich daran liegt, weil man sich wahnsinnig missversteht. Aber dafür sind auch die Smileys da, oder?
Dafür sind die also da.
um das zu betonen, was man meint. Nee, ich glaube auch, dass man das wahrscheinlich nicht gut kann, aber also nicht strukturiert oder tatsächlich sinnvoll tun kann, aber Konflikte gehen sehr gut bei WhatsApp zu entwickeln.
Ja.
Okay, also das ist im Grunde genommen die Bestätigung von der These von Herrn Bem. So geht Kommunikation nicht gut.
Genau, genau. Also um Streite anzuzetteln, sind solche Dienste super toll irgendwie. Und wenn ich dann irgendwann sehe, jetzt kommt ein Konflikt, sollte Treffen. Ich den beenden? Jedenfalls die Kommunikation darüber beenden und dann anfangen, okay, können wir uns sehen? Können wir vielleicht miteinander telefonieren? Eine von den Sachen.
Aber es gibt ja auch so Menschen, da denkt man immer, spinne ich oder spinnen die? Ja. Die sagen so, ja, hast du ja nicht gesagt, dass wir uns vor dem Eingang treffen. Und so? Also Leute, die so ein bisschen Inhalte verleugnen. Und da hat man es dann schriftlich. Ist das nicht ein wahnsinniger Vorteil?
Ja, dann fängt aber wieder schon der Streit an. Ne? So, ja, hatte ich gerade letztens. Ja, wir hatten noch gesagt, bei dem Eingang, das war ein S-Bahnhof. Ne? Ja, du, ich habe verstanden, der andere Eingang. Also er hat gesagt, vorne am S-Bahnhof. Ja, was ist vorne? Ne? Klar, wir konnten uns das zeigen, hier, hast du gesehen, aber trotzdem konnten wir das Missverständnis nicht aufklären dadurch.
Okay, also Sie sehen wirklich überhaupt gar keinen Vorteil. Meine Nichte Nein. sagt ja, ist ein bisschen so eher so in der Teenager-Richtung, ich finde es prima, weil ich kann einen Screenshot machen, das schicke ich meiner Freundin und die sagt dann ihre Meinung zu dem Streit, den ich gerade da habe. Also man kann sich Unterstützung reinholen quasi. Das ist jetzt vielleicht eher eine jugendliche Perspektive, werden Sie ja. antworten, Herr Bem.
Nö, ist auch eine Erwachsene-Perspektive.
Brauchen
ne? Also jeder holt sich Unterstützung. Es gibt so eine Konflikteskalationsstufe, wo wir anfangen, uns überall Unterstützung zu holen. Der hat doch auch gesagt, der andere weiß das manchmal gar nicht, dass er das gesagt hat. Na, aber dann weiß ich, ich habe noch jemanden mit dazu. Das ist egal, welches Alter.
Okay, also wir halten fest, diese Dienste sind hervorragend, um zu provozieren, Streite anzuzetteln, Missverständnisse zu entfachen. Toll sind ja auch immer diese Nachrichten löschen, die man abgeschickt hat. Das kann wahnsinnig viel Verunsicherung auslösen. Kann man mal ausprobieren.
Ja,
Sie, machen Sie das auch manchmal?
Nee, selten.
Ich mache das manchmal.
Ja?
Das ist super. Ich mache das aber tatsächlich, wenn ich denke, ah nee, das war jetzt irgendwie Quatsch, das war jetzt zu provokativ. Und meist wird es aber andersrum interpretiert.
Ja, nachgelöschte Nachrichten sind das Dynamit unserer Zeit.
Ja, furchtbar, ja.
Nee, aber der andere hat es doch schon gelesen, oder nicht?
Nein.
Nee.
Achso, der hat sie noch nicht gelesen und dann löscht, aber er sieht doch, dass die
gelöscht wurde. Ja, der genau, man sieht, dass es gelöscht wurde, aber man selber sieht, wenn man es löscht, ob der andere es schon gelesen hat oder nicht.
Ja, aber wenn ich sehe, dass sie gelöscht wurden, dann ist ja schon, was hat die jetzt da geschrieben?
Genau.
So, haben wir den nächsten Konflikt.
Ja, ich sage jetzt zum Eskalieren, super.
Super.
Ja. Und dann treffen und versöhnen.
Genau.
Das halten wir vielleicht für an dieser Stelle fest. Herr Bem, vielen Dank für den Besuch,
gerne, für
diese Vis-à-vis-Auseinandersetzung zu diesem Thema.
Ja, gerne.
Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Und wenn Sie eine Frage haben hier für uns, die wir gerne für Sie klären sollen, dann schreiben Sie uns doch bitte eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Gut erzählte, wahre und mitreißende Geschichten, die mindestens zum Nachdenken anregen, manchmal auch den Atem stocken lassen, die finden Sie in jeder Plus Eins. Und wir beide, Caro, sind jetzt quasi stellvertretend für alle Hörenden in der privilegierten Position, hier Fragen stellen zu können, okay?
Mhm.
Also Fragen, die wir uns stellen, denn wir wissen, wie Sie, liebe Hörende, nur wenig von dem, was jetzt kommt. Ich sage Hallo zum Autor Florian Sturm. Hallo.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Florian, wir haben am Anfang von dieser Plus Eins schon ganz kurz gehört, es geht in der langen Geschichte um jemanden, der sich ziemlich viel vornimmt. Es geht um eine Reise und die Geschichte dreht sich aber, weiß ich auch, nicht um dich. Du erzählst nicht von dir selber, ne?
Genau, ich erzähle über einen Bekannten von mir und der hat eine ganz besondere Reise hinter sich. Und zwar geht es um Stefan Korn aus Leipzig und der hat sich vorgenommen, etwas zu erreichen, was vor ihm so noch keiner gemacht hat. Stefan will einmal um die Welt. Das ist jetzt so an sich nichts Ungewöhnliches, aber er will auf einem ganz bestimmten Weg um die Welt und vor allen Dingen auf eine ganz bestimmte Art und Weise.
Ich bin natürlich mit Motorrädern, mit Trucks, mit normalen Autos. Ich bin mit einem Bagger getrennt, ich bin mit einem Krankenwagen getrennt, Leichenwagen, Segelboote, kleine Cargo-Schiffe, mit einem Leichtflugzeug, auch mit einem Linienflugzeug.
Stefan sagt es ja schon, also er will einmal um die Welt trampen und er will auf einer Strecke trampen, bei der nicht bekannt ist, dass die so schon mal irgendjemand vor ihm auf der Welt gemacht hat.
Ich wollte ja auch was Besonderes, was Neues machen und deswegen wollte ich der erste Mensch sein, der einmal in westwärtige Richtung um die Welt trampt.
Ja, Also von Deutschland aus immer Richtung Westen. Erst nach Südamerika, dann nach Nordamerika, dann rüber im Winter durch Russland und dann wieder zurück. Das ist so Stefans Ziel. Und das ist ein Ziel, das ihn tatsächlich immer wieder an seine physischen und auch an seine mentalen Grenzen bringen wird. Weil in Stefans Geschichte, da dreht sich's vor allem um die Frage, wie weit ist man bereit, für sein Ziel zu gehen? Und es geht auch um die Frage, wie man leben will und worin man seine ganz persönliche Freiheit findet.
Also ganz große Fragen, die wir noch anfassen werden. Erstmals westwärts um die Welt trampen, das ist bis jetzt noch nie geschehen. Wie kommt man auf diese Idee?
Also, dass es tatsächlich noch nie geschehen ist, das weiß man so nicht, weil es gibt keine offiziellen Rekorde, aber es ist in der Tramper-Community noch niemand bekannt. Und Stefan ist tatsächlich über Umwege zu dieser Idee gekommen, denn eigentlich hat er einen ganz anderen Plan. Sein Abenteuer beginnt im Herbst 2014. Stefan ist da 29 Jahre alt, hat sein Studium gerade beendet in Leipzig und hat eine lange Beziehung hinter sich und der hat einfach Lust auf was Neues.
In Leipzig dachte ich damals, ach geil, ich gehe jetzt reisen, ich bin frei, ich kann irgendwie die Welt entdecken. Und wenn es mir irgendwo gefällt, dann bleibe ich da.
Stefan spielt tatsächlich schon länger mit dem Gedanken, irgendwie auszuwandern und jetzt scheint der richtige Zeitpunkt zu probieren, ob das denn wirklich was für ihn ist. Das erste Etappenziel seines neuen Lebens, das soll Uruguay in Südamerika sein, denn dort will er einen Freund besuchen. Aber besuchen heißt bei Stefan jetzt nicht das, was wir uns unter besuchen vorstellen. Also wir würden jetzt wahrscheinlich irgendwie einen Reisezeitraum wählen, ein Ticket buchen und hinfliegen.
Ja, ich komme mal 10 Tage vorbei.
Genau. Na, bei Stefan ist es, also er weiß ungefähr, wann er vorbeikommt, aber auch nicht wirklich. Denn für Stefan heißt besuchen natürlich, er will seinen Tramper-Kumpel trampend besuchen. Also er stellt sich in Leipzig an die Straße, hält den Daumen raus.
Da steht dann Uruguay auf dem Schild, oder?
Nee, also es, wie das funktioniert, dazu kommen wir gleich noch. Aber er stellt sich dann an die Straße, hält den Daumen raus, wartet, bis irgendwie ein Auto anhält und macht es halt so oft, bis er dann irgendwann in Uruguay angekommen ist.
Was hat er denn da an Gepäck dabei gehabt, wenn er direkt vorgehabt hat, die ganze Welt zu umreisen?
Er hat nicht direkt vorgehabt, die ganze Welt zu umreisen, aber erstmal auf unbestimmte Zeit loszugehen. Er hat extrem wenig dabei gehabt. Ein paar Klamotten, eine Kamera, ein bisschen Geld, ein paar Schuhe, am Anfang noch Kochzeug. Also er ist wirklich nur mit einem Tagesrucksack und ich weiß nicht, 15 Kilo oder so losgefahren. Also wie gesagt, er hält so lange den Daumen raus, bis er dann irgendwie ankommt. Und für Stefan ist das Trampen schon ganz, ganz lange eine natürliche Art zu reisen. Er hat es als Student mal ausprobiert und fand es irgendwie toll. Ist die erste Strecke von Leipzig nach Dresden getrampt. Und dann hat er gemerkt, es funktioniert und ist dann erstmal quer durch Deutschland getrampt und dann irgendwie in den Urlaub bis Spanien und Dänemark runter und dann aber auch bis nach Syrien tatsächlich einmal, bevor der Krieg dort ausgebrochen ist. Und dass das alles so klappt, so ohne Tickets, ohne Fahrpläne, davon ist er bis heute fasziniert.
Auch, dass die Welt so klein wird auf einmal. Ne? Ich kann jeden Ort erreichen. Ich kann da einfach mal einen Kontinent durchqueren mit meinem Daumen. Und das funktioniert. Das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl.
An dieser Stelle ist es vielleicht ganz passend, mal ganz kurz was zum Trampen zu sagen, zur Einordnung. Aha. Weil manche bekommen jetzt vielleicht Lust, andere denken da eher an Gefahr und entführt werden und Kriminalität. Weil grundsätzlich sollte man beim Trampen schon so ein bisschen aufpassen und vor allen Dingen auf sein Bauchgefühl hören. Also wie ist der erste Eindruck vom Fahrer oder von der Fahrerin? Bleiben wir da auf der Strecke, die wir besprochen haben? Und es hilft natürlich auch, nicht alleine zu trampen, sondern da zu zweit oder zu dritt unterwegs zu sein.
Also einfach. Wir wollen hier überhaupt nicht zum Trampen aufrufen, sondern du ordnest es jetzt gerade so ein bisschen ein, weil wir halt drüber sprechen.
Also ich will einfach sagen, dass was passieren kann. Ich bin selber auch schon getrampt, habe auch an einem Tramprennen tatsächlich schon teilgenommen.
Ein Tramprennen?
Genau. Ich bin der Meinung, dass es relativ sicher ist. Ich bin aber auch ein Mann und für Frauen mag das vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber es wird...
Ich bin ein Mann, ich habe wahnsinnig Angst und ich mache es nicht. Und Caro?
Oh, ich tatsächlich mag Trampen auch sehr gern, wobei ich es lange nicht mehr gemacht habe, aber ich habe es schon oft gemacht. In Schweden habe ich eine Weile gelebt, da bin ich sogar mit meinem Fahrrad getrampt und vor einigen Jahren in Frankreich nach einer Kanutour mit meinem damaligen Freund haben wir sogar mit diesen Tonnen, die man beim Kanufahren mitnimmt, sind wir dann an der Ardèche die Serpentinen hochgetrampt an verschiedensten sehr, sehr lustigen, teils skurrilen Autos. Also ich mag es tendenziell sehr gern, ja.
Okay, also du machst die nächste lange Geschichte hier bei +1, aber jetzt ist Florian wieder dran.
Genau, also für Stefan ist das Trampen schon zu so einer Art Lebensart geworden, so eine Lebenskunst. Also er trennt wirklich, wann immer er kann. Er trennt sogar zu Vorstellungsgesprächen, wo man ja eigentlich wissen muss, dass man pünktlich da sein soll. Denn im Trampen, das ist für ihn so eine Art, so eine Mischung aus Freiheit und Abenteuer. Es passt auch gut zu seinem Wertebild, denn er ist sehr konsumkritisch eingestellt und offen auch so für alternative Lebensformen, so ein bisschen anders zu leben, als es die meisten Menschen tun. Und wie gesagt, er kann sich ja auch gut vorstellen, auszuwandern und sucht eben nach Alternativen zu diesem westlichen und sehr, sehr konsumorientierten Leben. Und diese Lebenseinstellung, die ich gerade beschrieben habe, das ist die eine Seite von Stefan. Die andere Seite von Stefan ist, er ist extrem ehrgeizig. Deshalb ist das Trampen für ihn auch nicht nur ein Lifestyle, sondern er betreibt es tatsächlich als richtigen Sport. Stefan ist Sporttramper.
Wir trampen nicht wie gewöhnliche Tramper, sondern wir haben eine Vereinsuniform, wir trampen auch bei Nacht, wir haben spezielles Equipment, was aufs Trampen optimiert ist und sehen das Ganze ein bisschen strategischer. Das heißt, wir gucken uns unsere Strecken an und schauen dann, okay, wo muss ich aufpassen, wo komme ich gut weg, wo komme ich schlecht weg und analysieren das dann vorher und machen eine richtige Strategie, wie wir vorankommen.
In Uniform.
In Uniform, das ist ein maßgeschneiderter Anzug aus Russland. In Gelb und Rot und tatsächlich, also
wow.
der hat vor allen Dingen ein Ziel, dass man nachts besser gesehen wird, weil Sporttramper, die wollen so schnell wie möglich von A nach B, die trampen eben auch nachts.
Und führt das nicht vielleicht dazu, in so einem rot-gelben Uniformanzug, dass man weniger mitgenommen wird, dass das eher zu Irritationen der Mitnehmenden führt?
Also er hat tatsächlich hin und wieder skurrile Blicke bekommen, aber das hat auch ganz häufig funktioniert als Icebreaker, um einfach einen Kontakt zu den Leuten aufzunehmen, weil wenn dort jemand in so einem Anzug irgendwo in der Weltgeschichte rumsteht, fragt man sich erstmal, was machst du hier?
Ja, aber wirkt er da nicht auch wirklich sonderlich auf die Leute?
Also er hat damit relativ wenig schlechte Erfahrungen gemacht tatsächlich.
Also wenn es ein Sport ist, dann gibt es ja immer meistens auch einen Wettbewerb und dann sagt man irgendwie, okay, wir kommen als Erste in Nowosibirsk an oder sowas. Gibt es solche
genau.
Ligen und solche Geschichten?
Genau, also es gibt tatsächlich in Deutschland einen Sporttramper-Club, den hat Stefan auch mitgegründet, 2014 glaube ich, die Deutsche Tramp-Sportgemeinschaft, und die organisieren immer mal wieder Rennen durch Deutschland, wo dann die Teilnehmer auf vorgefertigten Routen, auf festgelegten Routen um die Wette trampen. Die wichtigste Regel beim Sporttrampen ist ja, dass man für den Transport nicht bezahlt. Das ist das absolute No-Go. Und für Stefan ist also dieses Trampen nicht nur eine nette Art, von A nach B zu kommen, Geld zu sparen und sich Land und Leute anzugucken, sondern bei ihm geht es vor allem ums Vorankommen, um Leistung, um ich will so schnell wie möglich von A nach B. Und mit diesem Mindset bricht er dann im Oktober von Leipzig in Richtung Uruguay auf. Und er trampt zunächst in einzelnen Etappen, also von Leipzig bis Gibraltar. Diese Strecke schafft er in 3 Tagen ungefähr. Und danach will er sogar den Atlantik per Anhalter überqueren.
Zum Segelboot-Trampen habe ich natürlich vorher erstmal geguckt, was ist denn das, wie funktioniert das? Wir haben so ein Tramper-Wikipedia, das Hitch-Wiki, da habe ich mir alles durchgelesen. Dann habe ich nach Blogs gesucht im Internet. Der Rest passiert dann vor Ort. Am besten, man hat dann schon so einen Punkt, wo man so ein bisschen überblicken kann tagsüber, wer kommt denn da rein, wer nicht. Also bei Booten ist es wie mit Autos an der Tankstelle, nur dass halt die Frequenz nicht so hoch ist. Und dann sieht man das Boot reinkommen, dann geht man hin und fragt so, hey, wo fahrt ihr hin? Braucht ihr noch Hilfe an Bord? Habt ihr noch einen Platz frei? Könnt ihr mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Gleichzeitig macht man aber auch einen Aushang am Hafen. Oder man guckt im Internet, da suchen auch manche Leute.
Also jetzt weißt du, wie das Trampen per Segelboot funktioniert.
Okay. Und jetzt geht's weiter Richtung Uruguay.
Genau, also er ist per Segelboot getrampt über den Atlantik, ist dann in der Karibik angekommen, hat dann dort Weihnachten verbracht, glaube ich, und ist weiter nach Südamerika. Von dort ging es für ihn erstmal wie gewohnt weiter, also auf dem Landweg mit PKW und LKW durch Venezuela und dann nach Brasilien und nach Uruguay. Und für diese, also was für uns völlig abstrus klingt, ist für ihn als erfahrenen Langstreckentramper keine große Herausforderung mehr, auch wenn es im Regenwald teilweise gar keine Straßen mehr gibt, muss man sagen. Und nach 3 Monaten...
Also Treppen ohne Straßen, okay, ist eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung.
Für die Strecke von Leipzig bis nach Uruguay zu seinem Kumpel braucht er tatsächlich insgesamt 3 Monate. Und bis dahin hatte er geplant. Danach wusste er gar nicht so richtig, wie das weitergeht. Und als er nach 3 Monaten in Uruguay ankommt, da ändern sich aber seine Pläne. Denn ursprünglich war ja seine Idee, dass er erstmal so ein bisschen reisen will und um die Welt und vielleicht guckt, wo er denn so bleiben will. Aber ihm wird dann überraschend klar, wo er eigentlich in Zukunft leben will.
Ich will eigentlich wieder zurück nach Deutschland. Und das ist ganz komisch, weil als ich losgefahren bin, dachte ich so, oh, kein Bock mehr auf Deutschland, das hat mich ja alles so angenervt. Und dann da ist mir das erste Mal klar geworden, nee, aber es ist irgendwie auch meine Heimat und irgendwie ist es auch ganz cool da und eigentlich möchte ich irgendwie da leben.
In Uruguay verliebt er sich nämlich und dann merkt er, die Freundin, die ich habe und die Familie, die ich dann vielleicht gründe, ich muss diese Frau irgendwie nach Deutschland kriegen, darüber denke ich jetzt schon nach. Und da wird ihm dann eben klar, dass er wieder nach Deutschland will und obwohl diese Beziehung mit der Freundin relativ schnell wieder vorbei ist, merkt er dann, ich will gar nicht auswandern, denn wenn er sich eine Zukunft vorstellt, dann ist die in Deutschland.
Und wie kommt das zu diesem plötzlichen Wandel? Also ich meine, das ist ja schon sehr extrem. Ich will auf die andere Seite des Globus und dort fällt mir dann auf, also vielleicht fast schon widersprüchlich, ich verliebe mich dort und dann fällt mir auf, ja, ich muss nach Hause. Das muss ich jetzt alles zu Hause machen.
Er hat es gemerkt, als er dann überlegt hat, also die haben relativ schnell da so ihre Zukunft geplant und wollten zusammenziehen und so weiter und so fort. Und er merkte aber, ich will diese Zukunft mit dieser Frau gar nicht in Uruguay machen, sondern ich will die irgendwie wieder nach Deutschland kriegen. Und dann fiel bei ihm so der Groschen und er merkte, Deutschland ist eigentlich gar nicht so verkehrt für mein Leben.
Ist bei dir mal irgendwann ein Groschen gefallen, Caro, dass du gedacht hast, okay, alles anders, ist doch ganz anders?
Nee, bei mir fällt kein Groschen. Nee.
Ist doch keiner gefallen. Nee, also ich meine, dass du plötzlich einen anderen Lebensentwurf hattest.
Ehrlicherweise so ganz plötzlich, so wie jetzt die Geschichte, ist es mir jetzt gar nicht in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin auch total gespannt, wie Stefan eigentlich darauf kam.
Also ich glaube, das lag auch daran, dass diese Beziehung zwischen den beiden, die verlief extrem. Die kannten sich nur kurze Zeit und waren dann extrem ineinander verliebt, Hals über Kopf und sind sehr schnell da vorangeschnitten. Es war eine sehr intensive Beziehung und die hat, so intensiv wie die begonnen hat, hat die auch wieder geendet. Und ich glaube, ich will jetzt nicht von einem kleinen Schock oder Trauma sprechen, aber die hat einfach irgendwas in ihm ausgelöst, die ihm dann gesagt hat, dass in Uruguay ist das für mich nichts hier.
Naja, wenn er es in dem Moment sehr ernst gemeint hat, dann kann das ja auch einfach so ein Moment sein, wo man wirklich zum ersten Mal so richtig ernsthaft in Richtung Zukunft blickt und sagt, okay, also so wie du es gesagt hast im Prinzip, ja.
Genau.
Wo stelle ich mir die vor?
Weil dieser Drang zu reisen und die Welt zu entdecken, der ist ja für einen Mitte, Ende 20-Jährigen erstmal nichts Neues. Nee. Das haben ja viele von uns eigentlich.
Aber eine Sache verstehe ich noch nicht. Er ist jetzt in Uruguay. Er hat jetzt verstanden, ich will nach Hause. Und jetzt?
Genau, jetzt beginnt eigentlich erst diese Idee der Weltreise. Denn er will nach Hause und hat Liebeskummer und hat Heimweh auch so ein bisschen. Und seine ganzen Pläne, mit denen er eigentlich gestartet ist, die sind komplett durcheinander gewirbelt. Und Stefan hängt so ein bisschen in der Schwebe. Also schmiedet er jetzt einen neuen Plan. Und zwar, ab jetzt ist alles Heimreise. Aber eben mit einem besonderen Ziel, das er sich dann als Sporttramper, der er ist, auch gesetzt hat.
Aber ich wollte eben nicht einfach wieder zurück, sondern ich wollte den langen Weg gehen, nämlich einmal um die Welt trampen. Und dann habe ich mir meine Route überlegt. Ich wollte eigentlich an die Südspitze von Südamerika, von da an die Nordspitze nach Nordamerika und dann über die Beringstraße übersetzen, durch Russland zurück nach Deutschland. Weil das ein Weg war, den man fast zusammenhängend über Land machen konnte.
Das war also Stefans Plan und er ist ja schon von Deutschland nach Uruguay getrampt und jetzt will er eben in westwärtiger Richtung die Runde um den Globus komplett machen. In der Tramper-Community und Sport-Tramper-Community ist niemand bekannt, der das schon mal erreicht hat. Und mit dieser Weltumtrampung will sich Stefan eben auch als Sportler, als ehrgeiziger Sportler irgendwie ein Denkmal setzen. Und seine Mission Weltumtrampung, die beginnt dann eigentlich in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires, wo er dann nach der Trennung von seiner Freundin hingetrampt ist. Und sein nächstes Ziel ist Ushuaia. Das ist die Stadt an der Spitze von Südamerika. Und das sind von Buenos Aires ungefähr 3000 Kilometer. Also ungefähr die Distanz zwischen Norddeutschland und Portugal. Und für Stefan ist das aber eigentlich jetzt nicht so wirklich eine große Herausforderung. Er trampt das dann mal eben in 3 Tagen. Und solche langen Strecken sind auf seiner Tour tatsächlich Normalität. Denn er trampt auch die Nächte durch, er guckt strategisch, wo er hinkommt, wo er wegkommt. Und wenn er dann vor Müdigkeit nicht mehr kann, dann zeltet er meistens am Straßenrand.
Manchmal, wenn ich am Straßenrand geschlafen habe und dann höre ich so, oh, da sind wieder Autos, dann wache ich auf, packe zusammen und stelle mich wieder an die Straße, weil ich das nicht aushalte, wenn da Autos vorbeifahren. Und ich kann die nicht trampen, das geht ja nicht. Muss man weitermachen.
Klingt ja fast ein bisschen süchtig.
Das kann man durchaus sagen. Deswegen habe ich am Anfang auch erwähnt, dass es ihn wirklich an seine Grenzen bringt und teilweise auch drüber hinaus. Und es wird noch so ein bisschen dramatischer, denn Stefan, der folgt seinem ganz eigenen Rhythmus. Der ordnet diesem konkreten Ziel, vorwärts kommen, vorwärts kommen, vorwärts kommen, wirklich alles unter. Denn diese Art zu trampen, was für uns jetzt so ein bisschen Sightseeing wäre, die heißt für ihn eben so schnell wie möglich von A nach B, keine Zeit für Sightseeing, keine gemütlichen Restaurantbesuche, die man irgendwo auf einem fremden Kontinent machen würde, nur die nötigste Hygiene und wenn es sein muss, dann verzichtet er eben auch auf Schlaf und Regeneration, weil er will vorwärts kommen. Und dieses Gefühl, müde, hungrig, durstig, dieses Gefühl begleitet ihn eigentlich permanent. Und das kostet ihn zwar einerseits enorm viel Kraft, andererseits, Stefan ist so ein passionierter Tramper und so ehrgeizig, das gibt ihm enorm viel Energie auch und so ein Gefühl von Freiheit und Stärke. Und dann, nachdem er dann in Argentinien ist, geht es weiter nach Bolivien und Peru. Zwischendurch fährt er dann mal 800 Kilometer Fahrrad durch die Anden, was man halt so macht, so als Abwechslung.
Sicher.
Genau.
Klassik.
Und zwischen Kolumbien und Panama, da wartet dann die nächste Hürde auf ihn, das Darien Gap. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nee.
Das ist ein Regenwaldgebiet, da gibt es gar keine Straßen. Das ist die letzte Stelle der berühmten Panamerikaner, dieser Straße, die von Nord nach Südamerika führt, wo es keine Straßen gibt, wo es so Schmuggelgebiet ist. Und selbst da schafft das irgendwie mit einem Cargoschiff zu trampen. Und dann danach durchquert er Mexiko und nach fast 9 Monaten, am 1. August, erreicht Stefan dann die USA und ist ziemlich stolz, diese weite Strecke ausschließlich, bis auf diesen Trip mit dem Fahrrad, per Anhalter zurückgelegt zu haben.
Auf der anderen Seite war das auch wie so ein Lauf in einem Hamsterrad irgendwann. Ich habe dann so meine größeren Routen gemacht und ich habe auch die Punkte erreicht, die ich erreichen wollte, aber es war halt immer noch mehr und es ging immer noch weiter und irgendwann war diese Belohnung, die ich bekommen habe, nicht mehr ausreichend oder es ist halt irgendwie so verpufft.
Und weil Stefan immer weitermacht, da, wie er gerade sagte, bleibt für ihn auch gar keine Zeit und gar kein Raum, innezuhalten und diese Etappenerfolge wirklich zu genießen. Und außerdem plant ihn da auch das Heimweh. Er ist auf sich alleine gestellt, er vermisst seine Freunde und seine Familie und er kann diese Momente und diese Erfahrungen, die er da macht, die wirklich eindrücklich sind, ganz, ganz häufig, die kann er mit niemandem teilen.
Und das wird ihm jetzt aber auch so bewusst alles, dass das gerade keine Gewinner, kein Gewinnerpaket mehr ist.
Das, auf der Reise wird ihm das nicht bewusst. Das hat bis nach der Rückkehr tatsächlich gedauert. Denn auf der Reise, da hat er ja dieses Ziel und auch dieses Bedürfnis irgendwo, sich beweisen zu müssen. Und dem Bedürfnis und diesem Ziel, dem ordnet er alles unter und treibt ihn immer weiter voran.
Meine Idee dahinter war schon, dass ich mir was schaffe, wo die Leute sich an mich erinnern. Oder anders gesagt, einen großen Tramp-Trip zu machen, den so noch nie jemand gemacht hat.
Und in den USA trampt er dann an die Westküste, dann weiter nach Kanada. Und um sich auf den nächsten und anspruchsvollsten Teil seiner Reise vorzubereiten, also durch Alaska und Sibirien im Winter, da will er erstmal nach New York und dort einige Wochen pausieren. Und auf dem Weg dahin, da hält ein Mann mit seinem Wohnmobil und nimmt Stefan mit.
Der war, als ich eingestiegen bin, schon so ein bisschen zerzaust. Er hatte 3 Tage Bart, hatte so eine Warnweste auch an und war sehr schlecht gelaunt. Aber ich komme mit so Leuten auch klar und der hat mich mitgenommen. Deswegen bin ich dem sowieso wohlgesonnen. Und auf der Fahrt war das schon immer so ein bisschen komisch, weil er meinte, ja, hier, er bringt sein Auto jetzt da irgendwo zum Überwintern und eigentlich darf er das aber nicht mehr bewegen und die Polizei, die hätten ihn gestern schon fast angehalten und er war immer so ein bisschen im Verfolgungswahn. Und irgendwann sitze ich dann so im Auto und dann gucke ich zu ihm rüber und er saß am Lenkrad und hat so ein bisschen gezittert und nach oben geguckt und ich dachte erst, verarscht er mich jetzt, was ist denn da los? Und aber nach, glaube ich, einer Sekunde oder so ist mir klar geworden, hey nee, krass, der hat einen epileptischen Anfall.
Genau, und dieses Wohnmobil kommt dann auch von der Straße ab. Stefan versucht noch irgendwie ins Lenkrad zu greifen, aber der Fahrer krampft. Die fahren auf eine steile Böschung zu und prallen dann tatsächlich auch gegen diese Böschung.
Das Erste in dieser Fahrerkabine war, dass ich erstmal so panisch wurde, dass ich versucht habe, die Windschutzscheibe rauszutreten, dass ich versucht habe, irgendwie rauszukommen, was nicht funktioniert hat. Dann irgendwie übers Fenster, das konnte ich aufmachen. Und ich habe meinen Kopf dann rausgestreckt und in dem Moment merke ich nur so, wie mir so warmes Blut über die Schläfe läuft und auf meinen Handschuh tropft.
Also es ist ziemlich böse ausgegangen, dieser Unfall. Stefan kann sich dann irgendwie befreien und auch der Fahrer ist mit einem blauen Auge davongekommen. Die Passanten haben inzwischen schon den Krankenwagen gerufen und Stefan wird medizinisch versorgt. Und die Sanitäter bieten ihm dann auch an, logischerweise ihn für eine genauere Untersuchung ins Krankenhaus zu fahren. Da gibt es nur ein Problem. Dieses Krankenhaus liegt genau in der Richtung, aus der Stefan kommt. Und das ist mit seiner Tremper-Mentalität, ich muss immer weiter, ich muss immer vorwärts, nicht vereinbar. Deswegen beschließt er, sich selber zu entlassen, stellt sich wieder an die Straße und trampt an genau diesem Tag noch 400 Kilometer weiter.
Das wirkt ja jetzt, muss ich sagen, schon ganz, ganz grenzwertig gejagt, ne? Und fast irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir gar nicht mehr so richtig gerade vorstellen, dass das noch für ihn in dem Augenblick ein Erlebnis war, ne? Das, ja.
Er hat sich da tatsächlich ziemlich reingesteigert und als ich mit ihm sprach, meinte er auch, dass er sich tatsächlich teilweise wie so ein Getriebener gefühlt hat. Er hat ja auch eben von diesem Hamsterrad gesprochen.
Caro und ich haben hier gerade so ein bisschen an der Motivation oder an dem, wie es Stefan eigentlich geht, gezweifelt, der mit blutendem Kopf einfach weiter getrennt ist, um nicht irgendwie Umwege in ein Krankenhaus in Kauf zu nehmen. Florian, er ist aber noch transportfähig. Zu diesem Zeitpunkt kann er das auch machen, so wie er sich entscheidet?
Ja, genau. Also er fühlt sich noch gut, wobei man auch, die Grenzen sind da schon im Vergleich zu uns Normalsterblichen, würde ich jetzt mal sagen, deutlich verschoben, weil, also er hat sich ja nicht mal von diesem Unfall und dieser Kopfverletzung aufhalten lassen und ist da einfach weiter nach New York getrampt. Aber nach einiger Zeit merkt er dann eben doch, er ist ängstlicher geworden, er ist vorsichtiger geworden bei scharfen Kurven oder wenn die Fahrer nicht aufpassen, dann zuckt er zusammen und es hat schon was gemacht mit ihm. Und dieser Unfall steckt ihm dann tatsächlich doch tiefer in den Knochen, als er eigentlich erwarten will. Und ausgerechnet jetzt steht ihm dann der schwierigste Teil der Reise bevor, die Durchquerung von Alaska und Russland im Winter. Dafür muss er dann teilweise durch militärisches Sperrgebiet und braucht ein Visum und muss zum Konsulat und so weiter und so fort. Und dieser bürokratische Aufwand ist enorm. Und dann wartet eben auch noch diese Passage von mehreren 1000 Kilometern komplett ohne Straßen durch das winterliche Sibirien auf ihn.
Das hätte sich aber alles lösen lassen. Das Hauptproblem war aber, dass ich da schon so ausgebrannt war und fertig war, dass ich das auch gar nicht mehr geschafft hätte physisch. Das wäre nicht mehr möglich gewesen.
Also Stefan realisiert jetzt langsam aber sicher, dass er wirklich am Ende seiner Kräfte ist. Und obwohl sich diese Erschöpfung über Wochen und Monate eigentlich angebahnt hat, in der Art und Weise, wie er getrampt ist, überwältigt ihn die Erkenntnis, dass er einfach nicht mehr kann.
Als es so klar war, ich werde es nicht mehr machen, da hatte ich so einen Moment in New York, da saß ich mit einem Kumpel im Auto und ich dachte mir so, hä, irgendwie, ich fühle mich gerade so komisch, ich weiß überhaupt nicht, was es ist, ich kenne dieses Gefühl nicht. Und dann, irgendwie bin ich traurig, nee, ich bin nicht traurig. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich schäme mich.
Stefan hat unterwegs einen Blog geführt und hat allen Leuten davon erzählt, er trampt einmal um die Welt, seiner Tramper-Community, seinen Freunden und seiner Familie. Und sich selbst eingestehen zu müssen, dass er das nicht schafft, dass er dazu nicht mehr in der Lage ist von seinen Kräften her, das ist schon schwer genug. Aber dann allen anderen auch noch sagen zu müssen, dass er es nicht schafft, das empfindet er tatsächlich, hat er mir auch so gesagt, als wirklich große Niederlage.
Ich erzähle allen Leuten, ich trampe um die Welt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, so 70.000 Kilometer getrampt und nur bis dahin und schaffe es eben nicht, diese letzte Passage da auch noch zu machen. Und da ist für mich schon so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen.
Also ich meine, es ist ja auch ein sehr öffentliches Geschehen. Das begreife ich jetzt, wenn du sagst, er hat diesen Blog geführt, dann ist das ja tatsächlich auch...
Also man muss dazu sagen, dass die Sporttramper-Szene, wie ihr vielleicht euch denken könnt, ist ein kleines Nischendasein. Also er hat diesen Blog geführt, aber außerhalb dieser Szene hat das, glaube ich, jetzt nicht, haben das nicht viele Leute mitbekommen.
Also ich verstehe ja durchaus den kompetitiven Charakter, aber gab es für ihn denn nicht auch zwischendurch eine Rückmeldung durch seine Familie, gerade wenn er das auch öffentlich gemacht hat und auch für ihn die Möglichkeit innerlich zu sagen, ich entschleunige das Ganze, ich bleibe vielleicht doch mal einen halben Tag an einem Ort, ich schlafe mal mehr, um wirklich diese Eskalation und dieses Jagen und das sich selbst fast ja schon zerstören irgendwie ein bisschen aufzuhalten? Hat er da kein Feedback bekommen oder konnte er das nicht annehmen? Oder?
Er hat tatsächlich zwischendurch auch mal Pausen gemacht. Also wie gesagt, er war 4 Wochen in New York und so. Aber dieses Distanztrampen ist seine Faszination und man muss auch dazu sagen, diese Tramp-Expedition war vor ungefähr 5 Jahren und Stefan ist die ersten Monate komplett ohne Handy getrampt. Also das geht und das war auch eine bewusste Entscheidung, glaube ich, eben um sich so ein bisschen abzuschotten und er brauchte auch dieses Feedback gar nicht so in dem Sinne, glaube ich.
Aber an der Stelle, an der er jetzt steht, gibt er das alles auf. Also er gesteht sich ein, ich kann nicht mehr, ich bin alle paar tausend Kilometer ohne Straße. Ich war mal in Indien auf einem Tuk-Tuk, das im Dschungel liegen blieb. Da sagte der Fahrer, keine Energie, kein Licht, kein Problem. Das hört sich für mich nicht an. Ich muss die ganze Zeit daran denken. Das klingt, ja. Und er ist an dem Punkt aber auf einmal realistisch.
Halb realistisch. Also er sieht ein oder er muss sich eingestehen, dass sein Traum, diese lückenlose westwärtige Weltumtrempung tatsächlich passé ist. Das, wofür er wirklich 9 Monate hart gearbeitet hat. Und er wird jetzt auch so ein bisschen lockerer und lockert seine Regeln. Er trampt eben nicht mehr im Winter über Russland. Er bucht sich ein Flugticket nach Japan, bleibt dann dort ein bisschen, fliegt weiter nach Hongkong, was ja eigentlich für Transport nicht bezahlen. Das hätte er eigentlich nicht gedurft und wollte es locker angehen lassen, die letzte Etappe. Er war ja schon für seine Verhältnisse fast zu Hause. Aber er ist dann eben auch nochmal aus Spaß einfach die 4 Ecken von China abgetrampt. Norden, Osten, Süden, Westen. Also er braucht diesen Thrill, glaube ich.
Zum Runterkommen.
Genau, so ungefähr.
Wobei ich mich gerade sehr für Stefan gefreut habe, dass er dann doch mal den Flug gebucht hat, weil man zwischendurch bei deiner Erzählung schon so ein kleines bisschen, so ein bisschen Beklemmung bekommen hat, ne? Und ist sich auch ein bisschen, mir auch ein bisschen leid tat, ne? Dass er da gar nicht so richtig rauskommt.
Heute denkt er das auch anders, aber zu dieser Zeit hat er das überhaupt nicht so empfunden. Es ging einfach um diesen Traum, um diese Weltumtrempung und er hat dafür alles auf sich genommen, was er denn eben machen wollte. Und er ist dann eben weiter und auf den Tag genau nach 22 Monaten tatsächlich, also nach fast 2 Jahren, kommt er wieder in Leipzig an. Er hat mehr als 56 Länder bereist, hat unzählige Menschen kennengelernt, hat viele Sprachen so ein bisschen zumindest gelernt und ganz viele Erfahrungen gemacht und ist mehr als 100.000 Kilometer getrampt. Genauer gesagt 108.895 und das ist tatsächlich, auch wenn sein Weltrekord mit der Umtrempung nicht geklappt hat, diese Distanz ist tatsächlich ein inoffizieller Weltrekord in der Szene. Von daher ist er in seinen Augen mit der Weltumtrempung gescheitert, er ist nicht ausgewandert und hat sein großes Ziel verfehlt. Und dieses Gefühl, gescheitert zu sein, das ist nicht das Einzige, was ihn plagt, denn sobald er wieder in Leipzig ist, da tauchen eben auch so alte Themen wieder auf, die vor seiner Abreise ihn auch schon beschäftigt haben.
Auch die Frage, okay, jetzt will ich Teil von der Gesellschaft sein, was mache ich denn jetzt damit? Was will ich denn jetzt arbeiten und was nicht? In welchen Projekten will ich mich engagieren und wo nicht? Da war ich sehr, am Anfang nach der Reise sehr strikt. Ich habe gesucht nach irgendwas, was meinen Ansprüchen genügt, aber meine Ansprüche waren halt auch unglaublich hoch.
Es liegt, glaube ich, auch daran, Stefan hat ja 22 Monate ein komplett anderes Leben geführt. Der hat fast ohne Geld gelebt, hat unter freiem Himmel geschlafen, musste keine Kompromisse eingehen. Und wenn diese Regeln auch streng waren, es waren seine eigenen Regeln. Und er hat auch diese Rückkehr, die viele Leute unterschätzen, mir gegenüber so beschrieben. Es ist, als würdest du ein zweites Mal dein Leben aufgeben. Erst als du losfährst und dann gewöhnst du dich an dieses Leben auf Reisen. Und wenn du wieder da bist, musst du eben nochmal neu alles aufgeben. Und bei diesem Leben, das er dann neu beginnt, da nerven ihn immer noch die gleichen Dinge, die ihn vorher genervt haben vor der Abreise. Vor allem eben dieser starke Konsum, mit dem er da in der Gesellschaft konfrontiert ist.
So Lebensweisen anzuschauen, ne? Und zu gucken, ach krass, die haben ein gutes Handy, jetzt kaufen die sich ein neues Handy. Wozu brauchen die das? Sie haben doch ein Handy. Es ist auch super anstrengend, so einen Lebensstil zu führen, wenn man gegen alles dagegen ist. Oder permanent nach der Sache zu suchen, die moralisch vertretbar ist.
Also Stefan hadert da wirklich schon mit dem Leben, das hier wieder auf ihn wartet und wegen dem er eigentlich auch losgefahren ist. Aber er gerät dann auch in eine Krise, findet dann erstmal keinen Job, der irgendwie seinen Ansprüchen genügt und hat auch Schwierigkeiten, sich mit den Leuten wieder anzufreunden. Und das dauert eben sehr, sehr lange. Ich habe mit ihm gesprochen, über 2 Jahre ist die Reise jetzt her und er ist gerade dabei, so ein bisschen anzukommen. Also er hat jetzt wieder einen Job und eine Familie. Dieses Einleben, das war sehr, sehr schwierig. Und er hat dann irgendwann gemerkt, es funktioniert am besten, wenn er seine Haltung so ein bisschen ändert, nicht so strikt ist, wie er es auch auf der Reise war. Und dass es alles leichter ist, wenn er einfach ein paar Kompromisse eingeht.
Mhm. Aber er hat ja auch diverse Perspektivwechsel hinter sich. Also in Uruguay hatte er doch gute Gründe, wieder nach Hause zu wollen. Und dann zu Hause angekommen, hat er die nicht mitgebracht?
Ich glaube, dieses Nachhausewollen, da stand erstmal gar nicht das Nachhausekommen bei ihm im Fokus, sondern dieses, ich will diese Weltumtrempung machen, und so weit hat er, glaube ich, damals noch gar nicht gedacht.
Aber als er sich mit der Frau niederlassen wollte, ja, in die er da so verliebt war, da hat er doch an ein gutes Leben oder ein richtiges Leben gedacht, und das war nicht in Uruguay oder auf allen anderen Orten der Welt, die er mit seinem Daumen erreichen kann offensichtlich, sondern daheim.
Wenn du Hals über Kopf verliebt bist und eigentlich deine Freundin mit nach Deutschland oder irgendwohin mitbringen willst, ich glaube, da denkst du nicht an Sozialversicherung und Handykonsum und so.
Aber hatte er denn auf seiner Reise auch irgendwo Momente, in denen er innehalten konnte? Für mich wirkte das jetzt alles noch eben so auf der Suche und dann auch wieder zu Hause auf der Suche weiter, ne? Hatte er denn irgendwann solche Momente, die ihn auch ruhig gemacht haben und zufrieden?
Ja, ein oder zwei, soweit ich weiß, hat er tatsächlich gehabt. Einer davon war in Nordalaska, dort hat er die Nordlichter gesehen, und das war wirklich für ihn einer der schönsten Momente. Er saß da bei einem jungen Mann im Auto, stundenlang sind die da durch die Landschaft gefahren, und er hat das erste Mal diese Nordlichter gesehen und beschreibt es heute tatsächlich auch als einen der schönsten Momente der Reise.
Irgendwie höre ich da bei ihm so raus, dass er einfach so sehr starke Ideale hat. Also er kann mit der Gesellschaft hier nichts anfangen, will eine andere haben. Er wollte sich selber total beweisen und konnte dann nicht so richtig eingestehen, sich das, dieses Extreme, was er da so sein wollte und leisten wollte, nicht hingekriegt hat. So, also diese Mäßigung und Kompromisse machen, hast du ja auch schon angedeutet, dass das ihm jetzt gerade auf seinem Weg, sich zu finden, hilft.
Genau, und diese Kompromisse einzugehen, das hat er mir dann auch im Gespräch gesagt, das ist heute was er lernen musste, aber was er heute auch besser kann.
Ich glaube, ein Problem von mir war und ist sicherlich auch noch, dass ich versuche, sehr konsequent zu sein mit mir selbst und den Regeln, die ich mir auferlege, und dementsprechend auch diese Reise da sehr streng gesehen habe, ne? Dass ich da über die Beringstraße muss, dass ich nicht bezahlen darf für Transport. Das ging über allem. Ging auch über mein eigenes Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, die nicht gut ist. Ich muss auch manchmal das ein bisschen lockerer sehen.
Und dieser Erkenntnisprozess, der hat wirklich sehr, sehr lange gedauert bei ihm, also 2 Jahre ungefähr. Und inzwischen geht es ihm wieder besser. Er hat, wie gesagt, einen Job. Er hat auch ein Buch geschrieben tatsächlich über diese Reise und gibt auch hin und wieder Vorträge. Also wer da mehr darüber erfahren will, der kann sich gerne das Buch kaufen. Und das Trampen, das fasziniert ihn halt nach wie vor. Ich glaube, er trampt jetzt nicht mehr zu jedem Vorstellungsgespräch und muss jetzt nicht mehr die 4 Ecken von China abtrampen. Aber also das Trampen ist nach wie vor seine Leidenschaft, aber eben deutlich weniger extrem als früher.
Vielen Dank dir, Florian. Der Autor Florian Sturm war das, der uns hier die Geschichte der Woche mitgebracht hat bei Plus1. Und wenn Sie eine Geschichte haben, die hier gut erzählt werden kann, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail. plus1@deutschlandradio.de. Meine Lieblingsgästin Caro ist immer noch zu Gast. Hallo Caro.
Hallo.
Nach wie vor schön, dass du da bist. Und ich hatte dir erzählt, wir haben diese Sommeraktion hier, das Sommerding. Da geht es darum, dass wir uns den Sommer einfach ins Studio holen, indem unsere Gäste oder wir Sommergegenstände mitbringen. Und ich kann für meine Seite verraten, dass ich gescheitert bin, weil ich hätte dir eine Kugel Stracciatella mitgebracht.
Oh, das wäre schön gewesen.
Ja, die wäre aber seit ungefähr 30 Minuten geschmolzen.
Ich hätte die am Anfang gegessen.
Bei mir ist es so, also es ist wirklich mein durchgängiger roter Faden, ein kühler roter Faden durch meinen Sommer. Ich esse eigentlich jeden Tag mindestens ein Eis. Mhm. Machst du das auch? Hilft dir das auch?
Ja, ich esse auch total gern Eis. Gar nicht jeden Tag, aber tatsächlich esse ich auch total gern Stracciatella-Eis. Ja. Vielleicht, weil du es gerade gesagt hast und mich inspiriert hast, aber Stracciatella-Eis und Pistazien-Eis.
Man findet es aber gar nicht so häufig, Stracciatella.
Echt?
Ich weiß nicht, woran es liegt.
Doch, also ich finde es in ziemlich vielen Läden. Vielleicht liegt es an Pankow-Prenzlberg.
Okay,
vielleicht
bist du das Bodenständige.
Bei dir im Süden ist das weniger vorhanden.
In Neukölln ist man schon bei Mango angekommen.
Ja.
Hast du irgendein Sommerding zum Mitbringen gefunden, was nicht zerschmilzt, was du hier mit ins Studio gebracht hast?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich hatte sogar mehrere zur Auswahl und musste mich entscheiden. Ich habe mich aber entschieden für die transportable Hängematte, die man einfach ganz klein, handlich, in leichtem Format mit dem Fahrrad mitnehmen kann.
Sehe einen grünen Sack.
Ja. Und einfach da, wo man gerade sein möchte, zwischen zwei Bäumen aufspannt. Die hat auch praktischerweise ein Moskitonetz mit dabei, falls man da übernachten will und an der Nähe eines Sees ist. Und auch ein Regenschutz. Das ist ehrlicherweise mein diesjähriges Sommergefühl, weil ich dieses Jahr für mich entdeckt habe, draußen zu schlafen. Ich schlafe fast immer draußen.
Nein.
Ja.
Wirklich?
Ja, Also meistens
auch in Berlin?
Ja, auch in Berlin. Also meistens tatsächlich bei mir auf meiner Terrasse in Pankow in der fest installierten Hängematte oder auf der Matratze, die ich mir rauslege. Und jetzt eben demnächst, mein Sommerutensil kam erst gestern mit der Post, jetzt auch demnächst unterwegs.
Was hast du vor? Willst du dich denn hier irgendwie in den Grunewald hängen oder...
Ja, wo ich halt Lust habe. Also heute werde ich zu meinem Vater fahren und werde es im Garten aufspannen. Und wenn ich Fahrradtouren mache, habe ich schon häufig das Gefühl gehabt, ich würde jetzt hier gern bleiben und wenigstens 1-2 Stunden mal schlafen, ein Buch lesen oder ähnliches und nicht immer nur auf dem Fußboden liegen, weil auch gerade Decken zu transportieren häufig sehr schwer ist. Und das ist so ein Fallschirmstoff, nennt sich das. Ist super leicht und hängt man einfach zwischen zwei Bäume und dann kann man da entspannen.
Dein ganzes Auftreten und das, was du jetzt gerade über deine Pläne schilderst, das zeugt ja wirklich von so einem Sommergefühl. Gleichzeitig, habe ich ja schon erwähnt, du arbeitest auf einer Intensivstation, du bist Ärztin, Neurologin. Sind wir mitten in der Pandemie? Die Menschen sprechen von der zweiten Welle, die jetzt hier irgendwie vielleicht gerade schon stattfindet und so weiter. Ist dein Lebensgefühl, kann das diesen Sommer sein wie jeden Sommer?
Ich glaube, es kann nicht sein wie jeden Sommer, aber ich finde, es hat auch positive Aspekte, weil man umdenkt, weil man bestimmte Sachen eben nicht mehr automatisch hat. Ich fahre sehr gerne auf Festivals. Das ist was dieses Jahr sicherlich nicht in dieser Form stattfindet. Und auch viele andere gemeinsame Aktivitäten in großen Gruppen, in denen ich gerne irgendwie teilgenommen habe, finden nicht so statt. Und vielleicht auch deswegen lässt man sich irgendwie anders inspirieren und kommt auf ganz neue Ideen, auf die man vielleicht sonst im ganz normalen Sommeralltag gar nicht so gekommen wäre. Auch Zeit mit mir, mit Büchern und mit einzelnen Freunden, mit deutlich mehr Quality Time, finde ich, hat auch positive Aspekte.
Voll, ja, bin ich total bei dir, finde ich auch. Aber du sprichst ja jetzt so quasi wie jeder andere auch oder jede andere, die sich jetzt an diese spezielle Situation anpasst und gewisse Regeln einhält, weil es einfach gut ist. Ich meinte aber auch, dass du ja einfach als Ärztin auch in einer speziellen Situation bist. Du bist im Zweifelsfalle genau an der Stelle, wo wir merken, keine Ahnung, zum Beispiel das medizinische System ist überlastet oder so. Also bist du vielleicht in Abläufe integriert, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist ja gut, dass es in Deutschland bisher nicht so gelaufen ist, zumindest bei dir nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber färbt das nicht deine Stimmung ein? Verändert das nicht die Auseinandersetzung mit zum Beispiel einem Virus, was man noch nicht so gut kennt?
Ja klar, also mir ist schon viel aufgefallen, dass auch wenn die Zahlen ja erstmal zurückgegangen sind und wir, wie du es ja auch schon sagtest, zum Glück bisher keine Überforderung der Kapazitäten von Intensivbetten erlebt haben in Berlin, ja, muss das ja natürlich sehr eingrenzen, habe ich natürlich trotzdem sehr, sehr viel Kontakt zu den Menschen, die betroffen sind von Covid-19 und das führt bei mir im Alltag schon dazu, dass ich dann, glaube ich, ein bisschen anderen Bezug habe, dass ich durchaus bestimmte Maßnahmen eher nachvollziehen, eher leben kann und...
Ich schnappe gerade nach Luft, weil wie ist denn das überhaupt? Du kommst aus dem Krankenhaus raus, ich nehme an, hochgeschützt mit sehr viel Vorsorgemaßnahmen, jetzt im Umgang mit diesem Virus auf der Intensivstation zum Beispiel und dann trittst du in diese Welt, die sich gerade wieder schon benimmt, als wäre nichts gewesen.
Ja, total. Das ist auch eine echt teilweise sehr schwierige Diskrepanz. Ja, also wie gesagt, momentan sind die Fälle ja zurückgegangen. Es gab ja aber auch vor einigen Monaten Situationen, wo die Intensivstation durchaus mit den Kapazitäten, die sie hatte, ausgefüllt war. Es gab noch weitere Kapazitäten auf anderen Stationen, ne? Aber wo ich im alltäglichen Leben auf Arbeit durchaus den ganzen Tag eben mit Schutzmaßnahmen konfrontiert war, dann rauszukommen und auf einmal ist man wieder konfrontiert mit einer ganz anderen Situation, ja. Und gerade wenn man natürlich auch mit Menschen dann spricht, die da gar keinen direkten Kontakt haben mit der Erkrankung, merke ich schon, dass da ist natürlich auch nachvollziehbar, fehlt natürlich auch ein Gefühl dafür. Ne? Da hat man das Gefühl, ist doch gar nichts, verstehe ich nicht. Ich habe es nicht gesehen, also ist es doch gar nicht da. Ne?
Und fragen dich viele Freundinnen und Freunde? Man wird ja als Arzt immer so angehauen, egal welches Fachgebiet.
Ja, ja.
Sag mal, kann ich mit dem Knie auch Ski fahren?
Ja, so ein suppender Fleck hier da an meiner Haut. Guck doch mal.
Hat sich deine Rolle verändert? Merkst du, dass die Leute mehr dich brauchen irgendwie in deinem Umkreis?
Hinsichtlich der aktuellen Corona-Situation gibt es schon viele Nachfragen, ne? Aber das ist eher, glaube ich, der allgemeinen Unsicherheit geschuldet. Und ich habe da ja auch keine Patentlösung parat, ne? Ich kann auch nur aus meinen individuellen Erfahrungen berichten und kann nur irgendwie das kommunizieren oder berichten, was ich eben da auch auf Arbeit erlebe. Und da sind die Fragen schon durchaus gehäuft, ja. Hm.
Wir haben eine Sache nicht berührt, und zwar die Frage möchte ich unbedingt noch stellen. Du hast so einen intensiven Job auf der Intensivstation. Das ist jetzt, was ich damit sagen will, es ist so eine Verantwortung, der du da gerecht werden musst. Und was machst du in deiner Freizeit? Sachen wie sehr ausgiebig Marathons laufen.
Ja.
Ist das was, hältst du das Erregungslevel oder wie hast du dich bis jetzt da analysiert?
Für mich ist Laufen tatsächlich zum einen wahnsinnig entspannend, weil man draußen ist in der Natur und es einfach schön ist. Und ich habe auch durchaus einen kompetitiven Charakter. Ich mag es gerne, auch Geschwindigkeit zu generieren und mich zu verbessern. Und so ein Marathon ist dann schon ein tolles Ziel.
Sag mal einen Namen, was war ein ganz besonderer Marathon für dich?
Für mich war ganz besonders letztes Jahr der Chicago-Marathon, muss ich sagen, weil auf den habe ich lange hintrainiert, wollte eine bestimmte Zeit laufen und bin dann auf den letzten Kilometern, das sind ja bekanntermaßen für jeden, der es vielleicht schon mal gemacht hat, die härtesten, wenn dann anfängt, alles so ein bisschen weh zu tun. Und dann kommt der Zielbereich und man sieht den und man weiß, jetzt ist das Ganze, jetzt hat man es geschafft. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Das
ist nur schön, viele Leute. Was, ja.
Ja, das ist wirklich mit 1 Million Schmetterlingen und dann kommt später erst der Schmerz. Zum Glück.
Und ich glaube, ich würde Ärger kriegen mit manchen Hörenden, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was stand beim Chicago-Marathon am Ende denn auf der Uhr bei dir?
3 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden.
Ich habe keine Ahnung von Marathon, ich glaube, dass es ziemlich gut ist.
Ist ganz okay, ja.
Dann sind wir jetzt im Ziel. Caro, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und zugehört haben. Wir hoffen, Sie hatten eine anregende und spannende Zeit bei Plus Eins. Wenn Sie wollen, empfehlen Sie uns gerne weiter oder bewerten Sie uns, wo Sie können. In der nächsten Woche begrüßt Sie hier meine Kollegin Caro Corneli. Mein Name ist Utz Dräger. Ich verabschiede mich. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Bis bald.